Du, wer bist du?
Nicht du, er! Wir stellen hier die Fragen, alter Mann!
Er ist intelligent, perfekt ausgebildet.
Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage!
Warten Sie!
What's next? Ideen und Innovationen und Identitäten. Gespräche mit Nekt-Gründer und CEO Benny Bennett-Jürgens.
Im Podcast What's Next fragen wir einmal im Monat, was kommt als nächstes? Und gewöhnlich beziehen wir diese Frage auf Nekt und die digitalen Identitäten. Manchmal muss man aber noch etwas größer denken. Und da sind in unseren Gesprächen schon mal Stichworte gefallen wie Web 3.0 und Metaverse. Während der erste Begriff eine sehr technische Anmutung hat und irgendwie an eine Art Update erinnert, ist es insbesondere das zweite Schlagwort, das irritiert und Fantasien beflügelt. Die Internetsuchen nach dem Begriff Metaverse sind 2021 um 7.200% gestiegen. Und das sind keine Medienerwähnungen. Das ist individuelle Neugier, ein klares Signal dafür, wie sehr die Menschen den Begriff verstehen wollen. Das Metaversum ist ein verwirrender Begriff, denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht nur eine Sache. Was im ersten Moment wie ein Paralleluniversum wirkt, ist in den Augen der Enthusiasten ein gigantischer virtueller Raum, in der neue Arten von Interaktion und neue Arten des B2C oder B2B-Handels möglich sind. Spätestens wenn es um Handel und reale Geschäfte geht, reden wir von Vertrauen, reden wir von Verlässlichkeit. Und dann sind wir auch schon wieder bei den digitalen Identitäten und Nekt. Deswegen soll es in dieser Episode von What's Nekt, unserem Gespräch mit Nekt-CEO Benny Bennett-Jürgens, um das Metaverse gehen. Benny, wohl die meisten Menschen haben vom Metaverse zum ersten Mal gehört, als der Facebook-Mutterkonzern sich entsprechend umbenannte. Das Metaverse ist aber kein neues soziales Netzwerk. Genau genommen habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs viele Erklärungen gefunden, was das Metaverse nicht ist. Was aber genau ist es denn nun?
Für mich ist es auf jeden Fall nicht einfach nur eine neue virtuelle Welt, so wie es zum Beispiel dann von Mark Zuckerberg irgendwie präsentiert wurde, dass er sich sehr viel in der virtuellen Welt bewegt hat. Ja. Metaverse, als Techniker würde ich es ein bisschen gleichstellen wollen mit dem Begriff Metadaten. Das heißt, ich habe etwas, was etwas anreichert. Ich nutze Technologie, um etwas anzureichern. Und in dem Fall ist es so, ich versuche, die virtuelle mit der physischen Welt zu verschmelzen und damit vielleicht auch positiv gedacht noch mehr Freiheit und noch mehr Möglichkeiten für die Menschen zu erreichen. In den virtuellen Räumen, die geschaffen werden, die dann am Ende des Tages dieses komplette Universum, das komplette Metaverse erreichen, kann ich als Mensch ganz anders agieren, als ich es in der realen Welt machen würde. Trotzdem nutze ich mich als physisches Objekt. Also ich verschmelze mit der virtuellen Welt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was der Kerngedanke ist, dass ich mein physisches Dasein um eine virtuelle Welt erweitere. Also ich habe nicht nur die virtuelle Welt, sondern ich habe zum Beispiel auch die augmentierte reale Welt. Also wenn ich da zum Beispiel nochmal an sowas wie eine Microsoft HoloLens denke, wo ich im Prinzip durch diese Brille durchgucke und meine reale Welt erweitere, ist das genauso ein Teil des Metaverse wie zum Beispiel eine Oculus Rift von Facebook, in der ich eine Brille aufhabe, die von der physischen Welt erstmal nichts mehr durchlässt, sondern mir nur noch eine virtuelle Welt einblendet. Beides bedingt aber, dass ich als physisches Objekt mit dieser virtuellen Welt interagiere. Ja, also dass ich im Prinzip in diesem virtuellen Raum mich aber als physischer Mensch bewege, aber mich dann halt natürlich ganz anders bewegen und anders nutzen kann. Nehme zum Beispiel das, dass ich jetzt sage, ich habe einen 14-Jährigen, der es liebt, Architektur zu gestalten. In der physischen Welt würde er sicherlich keine Kunden gewinnen, weil niemand würde einem 14-Jährigen zutrauen, den Elb Tower zu bauen. Aber das Talent ist vielleicht unabhängig von einem Studium. Und vielleicht ist dieser 14-Jährige ein herausragender Architekt. Und er kann jetzt dieses Talent in der virtuellen Welt nutzen, und dort vielleicht schon die ersten Gebäude für horrende Summen verkaufen und an den Mann bringen. Oder wird vielleicht auch einfach nur gefeiert für das, was er in dieser virtuellen Welt geschaffen kann. Da kommt es auf die Kreativität drauf an. Wie soll dieses virtuelle Gebäude aussehen und nicht auf die physischen Grundsätze, wie stabil ist dieses Gebäude? Kann es 1000 Leute aushalten, die auf einer Ebene stehen? All diese Dinge, die man dann normalerweise im Studium beachten muss, gelten in dieser erweiterten Realität nicht. Und das ist im Prinzip das, was ich immer versuche dann zu beschreiben, ist Metaverse ist eine Verschmelzung von meinem physischen Ich mit einem virtuellen Ich und bietet mir dadurch neue Möglichkeiten.
Das genau, glaube ich, ist das größte Problem, was Menschen haben, zu verstehen, was da passiert, nämlich diese Schnittstelle zwischen einer virtuellen Welt und einer physischen Welt. Heißt mit anderen Worten, die Funktionsweise wird vielen nicht so wirklich bewusst sein. Viele, die um die Jahrtausendwende sich mit Internet befasst haben, denen wird der Begriff Second Life noch ein Begriff sein. Und die werden sich daran erinnern, wie damals Menschen in virtuelle Welten abgetaucht sind, fast bis zum Realitätsverlust. Und jetzt genau soll dieser Realitätsverlust ausgeschaltet werden. Du beschreibst das über VR-Brillen oder irgendwelche Tools für Augmented Reality. Das wird für die Masse so schwer fassbar sein, dass darin nun ein großer Trend liegt. Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren, dass es tatsächlich zu dem Trend wird, den Techniker da heraufbeschwören?
Wie ist es dazu gekommen, dass das Auto ein Trend geworden ist? Versteht die breite Masse, wie ein Auto funktioniert? Also ich glaube, am Ende des Tages könnten wir jetzt versuchen, der breiten Masse zu beschreiben, wie das ganze Thema technisch abläuft, wie das ganze Thema funktioniert und wie es überhaupt dazu kommt. Aber für mich auch da ist doch eigentlich das Meta-Level viel interessanter. Das Auto hat mir den Vorteil gebracht, dass ich in einer höheren Geschwindigkeit von A nach B komme. Das Metaverse bringt mir den Vorteil, dass ich mithilfe der Virtualität mein eigenes physisches Ich erweitern und verbessern kann. Also während das Auto mich von A nach B schneller bringt, als es vorher meine eigenen Beine konnten, bringt das Metaverse meinen Kopf, meine Kreativität schneller von A nach B. Also um eben wieder das Beispiel von dem 40-jährigen Architekten aufzugreifen. Während er normalerweise in der realen Welt vielleicht erst mit 30 ein Star-Architekt werden könnte, kann das jetzt mit 15 sein. Also ich kann einfach mein Potenzial deutlich schneller ausleben. Und das ist ja das Gleiche, wie es bei einem Auto gewesen wäre. Ich konnte mein Potenzial deutlich besser ausleben, weil ich jetzt zum Beispiel eine Arbeitsstätte wahrnehmen konnte. Ich wohne in München und ich konnte jetzt eine Arbeitsstätte wahrnehmen, die vielleicht in Nürnberg liegt, weil ich jetzt innerhalb von einer Stunde von München nach Nürnberg reisen konnte. Das ist jetzt ist die Möglichkeit, das Metaverse eröffnet mir jetzt Arbeitsstätten auf der ganzen Welt. Weil ich, wenn ich physisch mit jemandem zusammenarbeiten möchte, kann ich mich jetzt innerhalb von Millisekunden zu demjenigen hinbeamen und kann an einem Whiteboard genauso interagieren, wie ich es auch in einem realen Raum hätte. Und das ist im Prinzip das. Also man muss, glaube ich, gar nicht zwanghaft verstehen, wie das technisch funktioniert, weil ich muss auch nicht zwanghaft verstehen, wie ein Auto technisch funktioniert, um die Vorteile davon zu erkennen. Ich glaube aber auch, dass viele Leute sich letztendlich da auch nach und nach einfach reinbewegen werden. Also nehmen wir zum Beispiel wieder das Arbeitsbeispiel. Was ist, wenn jetzt die Company sagt, okay, lass uns doch alle einfach mal dieses Metaverse ausprobieren, um in Zukunft dann die Remote-Arbeit zu verbessern? Weil ein Problem von Remote-Arbeit im kreativen Prozessen ist, es fehlt eben diese physische Nähe. Diese Interaktion, die man in einer physischen Nähe hat, die vermisst man total bei einem Zoom- oder Teams-Call. Die kann ich jetzt mit dem Metaverse ermöglichen. Das ist dann vielleicht von einer Geschäftsführung, die sagt, komm, wir probieren das alle mal aus. Und dann wandeln sich da alle hin, ohne genau verstehen zu müssen, wie funktioniert das jetzt im Detail. Aber die Leute gewöhnen sich dran und ich glaube, das ist das Thema. Irgendwann wird man sich dran gewöhnen und hinterfragt nicht mehr, wie das technisch funktioniert.
Jetzt bist du jemand, der mir in den vorangegangenen Gesprächen auch immer wieder gesagt hat, du schätzt das Remote-Arbeiten, aber du schätzt es auch, die Nähe zu haben mit den Kollegen. Jetzt verwirrt mich das so ein bisschen, dass du das Loblied singst auf eigentlich virtuelle Zusammenarbeit.
Ich sehe die Vorteile und das Potenzial, was mir Remote-Arbeit ermöglicht. Bin aber prinzipiell ein sehr kreativer Mensch, der diese Arbeit mit mehreren Leuten in einem Raum von einem Whiteboard braucht. Ich ziehe auch meine Energie aus Gesprächen, die von Face-to-Face sind. Und ich finde, dass immer so ein bisschen diese Verbindung fehlt, wenn man nur auf einem Bildschirm starrt. Da aber für mich das Metaverse so ein bisschen diese Verschmelzung darstellt und ich sehe das Potenzial, dass es in Zukunft kaum noch unterscheidbar ist, was real und was virtuell ist, liefert das für mich das Potenzial, das Beste von beiden Welten zu verbinden. Weil Remote ist natürlich einfach cool, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die in Japan leben, in Brasilien leben, ohne dass ich sie alle erst relocaten muss nach Hamburg. Die wollen ja vielleicht auch gar nicht nach Hamburg kommen. Aber trotzdem sind es vielleicht herausragende Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und in der Vergangenheit habe ich vielleicht vermisst, dass ich auf diese Zusammenarbeit verzichten musste, weil sie nicht den gleichen Flow, nicht die gleichen Benefits hatte wie eine physische Zusammenarbeit in einem Raum. Jetzt kann ich das mit einem Metaverse vielleicht einfach ermöglichen, dass ich den gleichen Flow erreiche und gleichzeitig die Benefits habe, mit den besten Leuten auf der Welt zusammenarbeiten zu können, ohne sie zu zwingen, ihre Heimat zu verlassen.
Du stellst an verschiedenen Stellen jetzt heraus, dass das Metaverse vor allen Dingen die Kreativität beflügelt. Bei McKinsey habe ich jetzt eine Einschätzung gefunden, dass das Metaverse auch eine physische Erfahrung sein kann, allerdings eine, die Technologien nutzt, um ein Gefühl der Präsenz zu vermitteln, den Realismus der realen Welt nachzuahmen. Heißt aber für mich, den Weg in die kreative Welt, in die virtuelle Welt, der ist nachvollziehbar, den kennen wir, glaube ich, alle. Wie erfolgt der Weg zurück in die physische Welt, in unsere reale Welt?
Natürlich ist das wieder so ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr kontrovers ist und was auf gar keinen Fall allen Menschen auf der Welt gefallen wird. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Genauso wie es Leute gibt, die lieber mit dem Fahrrad fahren als mit dem Auto und vice versa. Ich habe aber hier das Potenzial, alles, was ich fühle, alles, was ich sehe, alles, was ich rieche, alles, was ich schmecke, kommt letztendlich im Gehirn an, wird vom Gehirn gesteuert. Das Gehirn kann mir vorgaukeln, dass etwas, was eigentlich grün ist, rot ist. Alles, was meine Sinne betrifft, ist im Endeffekt einzig und allein mein kleiner Rechner, den ich im Kopf habe. So, und der steuert mein komplettes Dasein, meine komplette Wahrnehmung und alle meine Sinne. Wenn ich jetzt also einen Chip habe, woran ja auch schon die eine oder andere Firma arbeitet, die im Prinzip im ersten Zuge natürlich zum Beispiel Menschen mit Behinderungen hilft, wieder normal zu hören zum Beispiel oder normal zu sehen, kann das natürlich aber auch zum Beispiel dafür sorgen, dass ich, I don't know, Wasser trinke und Cola schmecke, weil mein Geschmackssinn ja letztendlich im Gehirn ankommt. Die Rezeptoren sitzen zwar auf der Zunge, aber das Gehirn sagt ja am Ende des Tages, dass das jetzt gerade süß schmeckt. Das heißt, ein Chip, der dem Gehirn vorgaukeln kann, dass die Rezeptoren jetzt eigentlich gerade süß schmecken, kann halt eben dafür sorgen, dass Wasser jetzt eben nach Cola schmeckt. Und das Gleiche kann ich natürlich auch in der virtuellen Welt dann erreichen, indem ich halt eben sage, okay, ich bewege mich jetzt in einem Raum und dieser Chip gaukelt jetzt meinem Gehirn vor, dass ich gerade eine Meeresbrise rieche.
Nun ist aber das reale Leben nicht nur Wahrnehmung, sondern es gibt auch harte Fakten. Und wir haben an anderer Stelle schon über Technologien gesprochen, haben gesagt, jede Technologie, wenn sie dann überleben, braucht einen konkreten Anwendungsfall, mindestens einen konkreten Anwendungsfall. Das heißt, es muss ein Nutzenversprechen geben. Was ist denn das Nutzenversprechen in der realen Welt, was Metaverse geben kann, über die Wahrnehmung, über die Veränderung der Wahrnehmung hinaus?
Ist das nicht schon das Nutzenversprechen? Also die Frage ist ja letztendlich, kann man ja bei allen, also ich meine, jetzt gucke ich mir auch Kryptowährungen an. Ja, da ist dann ja auch gerne die Diskussion, ja, aber Gold hat ja einen Wert. Gold existiert ja. Und dein Bitcoin, das existiert ja gar nicht. Es hat aber einen Utility-Value. Das heißt, am Ende des Tages, die Menschen fangen damit gerade etwas an und deswegen hat das auch einen Wert. Genauso wie Gold ja auch als physisches Objekt nur einen Wert hat, weil man mit diesem Gold irgendwas anfangen kann oder weil die Menschen in diesen Stein etwas reininterpretieren. Und genauso ist es natürlich auch bei allen Dingen, die virtuell sind. Der Wert wird am Ende natürlich bedingt durch dem, was die Menschen davon haben. Was die Menschen davon haben, ist aus meiner Perspektive bei dieser Technologie unlimitiert. Das kann ein komplett Next Level von der ganzen Welt sein, weil ich halt eben diese Möglichkeit habe, Dinge hervorzurufen, die es vorher gar nicht gab. Ich bin jetzt eben bei dem Architekturbeispiel gewesen, aber alle Menschen wollen sich irgendwie ausdrücken. Ja, deswegen gibt es überhaupt etwas wie eine Kleidungsindustrie. Ja, sonst würde ja jeder einfach nur mit einem Sack rumlaufen, um vielleicht seine Schamteile zu bedecken. Aber jeder hat ja den Bedarf, sich in irgendeiner Art und Weise anzuziehen. Das heißt, das wird es ja auch in der virtuellen Welt geben. Ich will auch in der virtuellen Welt etwas darstellen. Und ich kann mich dann vielleicht ganz anders darstellen, als ich das in der realen Welt könnte. Und das heißt, ich ermögliche mir zum Beispiel auch als Menschen in meiner physischen Welt bin ich vielleicht unzufrieden mit meinem Aussehen. In der virtuellen Welt kann ich dieses Aussehen aber so gestalten, wie ich es gerne hätte. Und kann damit ja auch mein Leben anders gestalten. Also, wie viele Berufe sind heutzutage davon abhängig, wie ich aussehe? Und nicht davon, was ich wirklich was ich wirklich für ein Talent habe. Wenn ich aber das Talent habe, ein schönes Aussehen zu gestalten, dann ist es unabhängig davon, wie ich physisch aussehe, sondern ich kann virtuell das Supermodel sein, weil ich in der Lage bin, einen Avatar zu gestalten, der von der breiten Masse angenommen wird. Das heißt, die Kreativität der Menschen wird auf ein neues Level gehoben. Und ich glaube, das ist halt eben das, was der Wert letztendlich von einem neuen Universum sein kann, dass wir aus, ich meine, wir bewegen uns ja allgemein immer mehr von dem Thema physischer Arbeit zu virtueller Arbeit sowieso hin. Also ich meine, letztendlich ist es so, dass wir vor 100 Jahren hauptsächlich in der Industrie gearbeitet haben, ja, also harte Sachen hergestellt haben. Heutzutage ist es doch eh schon so, dass wir vor einem Computer sitzen und Word-Dokumente erzeugen. Also am Ende des Tages ist das ja auch kein Papier mehr, was zwanghaft ausgedruckt werden muss, sondern es ist am Ende des Tages ja auch ein virtuelles Objekt. Das heißt, wir haben uns ja eh in der ganzen Welt schon immer weiter in die Virtualität bewegt. Nur weil ich jetzt noch als physischer Mensch auf einen Bildschirm starre, heißt es ja nicht, dass ich am Ende des Tages in einer realen Welt lebe. Am Ende ist das, was in dem Computer drin ist, ja auch erstmal nur virtuell. Und am Ende des Tages ist ja das Metaverse nur der Next Level davon. Also es ist eine neue virtuelle Welt, die mir neue Möglichkeiten erübrigt und in meiner Perspektive hauptsächlich neue Möglichkeiten in dem Schöpfen des kreativen Potenzials von Menschen.
Lass uns mal einen nächsten Schritt weitergehen zur Frage, wie soll dann im Metaverse, wie stellst du dir das vor, kann Geschäft funktionieren?
Noch viel besser und noch viel einfacher als in der realen Welt, weil sie ohne Zustimmung von Dritten passiert.
Das heißt, sie ist dezentral.
Sie ist dezentral, aber ich meine vor allen Dingen auch, man sieht das ja so ein bisschen schon an der Creator Economy, also sprich jetzt Influencer jetzt auf Instagram zum Beispiel. Da gibt es jetzt mittlerweile einfach Einzelpersonen, die ein Unternehmen hochziehen konnten, nur aufgrund der Reichweite, die sie über eine Plattform erreichen. Also weil sie halt einfach auf Instagram 5 Millionen Follower haben, können sie eigene, I don't know, Shampoo-Marken rausbringen, weil sie einfach diesen Zugriff auf diese breite Masse an Menschen haben. Und in den Metaverse ist es ja sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Klamottenlabel hochziehen möchte, dann kann ich das in dieser virtuellen Welt halt einfach deutlich schneller und ich kann deutlich schneller aus meinem kreativen Potenzial etwas darstellen, weil ich nicht erst näher reinfinden muss. Ich muss nicht mich an Einfuhr und Export und alles halten. Ich muss nicht gucken, wie ich Mitarbeiter finde, die das bauen können. Ich muss nicht gucken, was passiert, wenn wir keine Mitarbeiter finden. Ist dann mein ganzes Geschäft gescheitert? In der virtuellen Welt kann ich etwas erstellen und millionenfach replizieren. Und es kommt darauf an, dass ich mit meiner Kreativität etwas gestaltet habe, was bei ganz vielen Leuten ankommt. Und schon habe ich ein Geschäft erzeugt. Mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, dass virtuelle Güter halt eben auch was wert sind und was kosten. Wir bezahlen 9,99 € oder weiß nicht, wie viel das im Moment kostet bei Spotify, Apple Music und ich weiß nicht, was um Musik zu hören. Während man vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren sich das noch illegal von Napster und Co. besorgt hat, hat man sich jetzt daran gewöhnt, ja, ich bezahle jetzt im Monat für dieses virtuelle Gut Musik an der Stelle. Vorher hat man gedacht, ja, ich bezahle natürlich nur für eine CD oder für eine Schallplatte, weil das ist ja was Physisches, was ich in die Hand bekomme. Und ich bezahle auch nicht für eine runtergeladene MP3 Geld. Heutzutage ist das völlig normal. Und genauso wird es dann irgendwann auch normal sein, dass ich jetzt nicht mehr davon ausgehe, dass ich mir meinen Charakter völlig umsonst designen kann in der virtuellen Welt, sondern dass ich halt sage, hey, ich finde diesen Hut total geil und ich bin bereit, dafür 5 € zu bezahlen. Wenn ich aber eben 1 Million Leute finde, die bereit sind, 5 € für diesen Hut zu bezahlen, hat der 15-Jährige, der diesen Hut designt hat, auf einmal 5 Millionen € verdient. Und so habe ich ein Geschäft gestaltet. Ein sehr, sehr wertvolles Geschäft.
Jetzt beschreibst du eine Welt voller veränderbarer Zustände, bis hin zur Tatsache, ich kann mein eigenes Ich gestalten. Ich kann zum Supermodel werden. Was bedeutet das jetzt insbesondere, gerade auch wenn man im Hinterkopf hat, dass die virtuelle Welt und die physische Welt miteinander verschmelzen. Was bedeutet das für unsere Identitäten? Das ist euer Kernthema. Das bedeutet ja im Zweifelsfall veränderbare Identitäten. Das ist doch eigentlich der Horror jeder Geschäftsgrundlage.
Naja, also am Ende des Tages ist es natürlich so, ein KYC-Prozess, also Know Your Customer, muss ich ja eigentlich nur in der Güte durchlaufen, wie es genügt, um Betrug zu verhindern. Wenn ich jetzt also einen virtuellen Gegenstand kaufe, dann bezahle ich ihn und habe ihn sofort in der Hand. Das heißt, dass am Ende des Tages ist da nicht sozusagen, das ist das Potenzial für Betrug an der Stelle erstmal im ersten Zuge deutlich geringer. Letztendlich ist es natürlich aber so, dass auch die virtuelle Welt Regulatorik braucht. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht dann in der virtuellen Welt 10 verschiedene Identitäten habe, müssen diese grundsätzlich mit dem physischen Ich verbunden werden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann eben doch eine illegale Aktivität mit einem dieser Charaktere durchführe, indem ich zum Beispiel einen Betrug durchführe, indem ich gefälschte Kreditkarten nutze, um meinen virtuellen Gegenstand zu kaufen, dann muss ich natürlich eine Verbindung zu dem physischen Ich herstellen, um das eben unterbinden zu können. Und dafür braucht es dann am Ende des Tages doch wieder auch die realen Identitätsnachweise. Aber ich kann halt diese reale Identität dann multiplizieren und verschiedene Charaktere erschaffen, die letztendlich auf ein physisches Ich wieder zurückzuführen sind, um halt die Regulatorik auch durchsetzen zu können, weil jede Regulatorik, die ich aufstelle, nützt mir nichts, wenn ich sie nicht durchsetzen kann. Das heißt, am Ende des Tages brauche ich auf jeden Fall immer eine Connection zu dem physischen Ich. Aber auch in der virtuellen Welt wird es etwas wie Identitätsnachweise geben. Letztendlich ist jetzt zum Beispiel auch die Eintrittskarte im Fußballstadion ein Identitätsnachweis. Er ist nicht ein Identitätsnachweis, dass ich Benny heiße, sondern er ist ein Identitätsnachweis, dass ich jetzt gerade Zugriff auf dieses Stadion haben darf und dass ich in das Fußballspiel angucken darf. Das ist zwar kein Identitätsnachweis im klassischen Sinne von einem Ausweisdokument, aber es ist ein Identitätsnachweis. Ich habe für etwas bezahlt und darf jetzt als Person, die dieses Ticket in der Hand hält, darf ich jetzt ins Stadion gehen. Oder Zugehörigkeiten. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel erlaubt, in diesem Teil des Metaverse mich zu bewegen. Ja, da hat jetzt jemand, I don't know, Italien kommt vielleicht auf die Idee, dass sie Italien als virtuelles Land nachbauen, aber nur möchte, dass wirklich Italiener kostenlosen Zugriff auf diesen virtuellen Nachbau haben. Und andere Touristen, die also keine Italiener sind, müssen halt eine Tourismusabgabe zahlen, damit sie virtuell Italien besuchen können. Dafür braucht es ja dann auch irgendwie Nachweis, bin ich Italiener oder bin ich Deutscher oder Spanier. Also es wird immer irgendwann den Bedarf geben, wieder eine Connection zu dem physischen Ich herzustellen und dort eben neben der Regulatorik auch den Bedarf zu haben, zu wissen, wer besucht mich denn jetzt hier eigentlich gerade. Ja, wenn ich dann zum Beispiel natürlich irgendwann auch, das ist wieder ein Regulatorik-Thema, aber wenn ich mich in der Arbeitswelt bewege, habe ich natürlich dann auch einfach Themen, dass ich vielleicht nachweisen muss, wie viele Leute ich beschäftige. Aber ich muss ja nachweisen, dass jetzt, ich habe jetzt vielleicht virtuell da 10 verschiedene Charaktere an 10 verschiedenen Tagen, aber war da vielleicht hinter nur ein physischer Mensch? So, also dann wieder die Regulatorik bezogen, also diese Verschmelzung von der virtuellen und der physischen Welt muss halt eben auch auf dem Punkt der Identität passieren.
Du beschreibst eine schöne neue virtuell-physische Welt. Steht die Frage, wo siehst du die Gefahren dieser neuen Welt?
Das ist eine extrem gute Frage. Ich denke halt lieber an Potenzial als in Gefahren.
Dabei ist aber euer Geschäftsmodell genau diese Gefahren zu erkennen und Sicherungsmechanismen quasi abzubilden.
Genau, das wäre jetzt halt eben im Prinzip mein nächster Satz gewesen. Also letztendlich ist es ja so, wenn ich immer nur in dem Problem denke, dann schrecke ich vielleicht auch davor zurück, eine Lösung zu finden, weil ich immer weitere Probleme finde. Wenn ich aber erstmal an eine Lösung denke, dann werde ich die Probleme auf dem Weg dahin schon irgendwie lösen. Und natürlich gibt es dann Sicherheitsmechanismen. Ja, also wenn ich jetzt bei dem Thema Identitäten nachdenke, agiere ich natürlich nach dem Prinzip Security by Design, Privacy by Design. Natürlich sorge ich dafür, dass regelmäßig meine Systeme von außen getestet werden, ob nicht irgendwelche unentdeckten Sicherheitslücken existieren. Aber das muss mich ja nicht davon abhalten, das Thema Identität und das Thema Identitätsnachweis völlig neu zu denken. Wenn ich nur denke, okay, was warten da für Probleme auf mich, wenn ich mich da jetzt hinbewege? dann lass es lieber gleich sein. Und genauso ist es für mich halt eben bei allen Themen, also auch bei dem Metaverse, wenn ich nur daran denke, was vielleicht für Probleme existieren, vielleicht auch in Edge-Cases, ja, es wird Menschen geben, die damit nicht umgehen können. Es wird vielleicht aber 99% der Menschen geben, die dadurch ein deutlich besseres Leben haben. Ist also die Frage, lasse ich mich jetzt von diesem nächsten Schritt abhalten? Wie wichtig ist das Problem im Vergleich zu dem Benefit? Und so sollte man es betrachten. Kann man die Probleme immer im Vorhinein schon alle absehen? Nein, kann man nicht. Können ja nicht nur den Teil betrachten, der schiefgehen kann. Weil wenn wir nur den Teil betrachten, der schief geht, dürfen wir auch keinen Kaffee mehr trinken. Weil dann habe ich vielleicht einen Koffeinflash, der jetzt auch gerade nicht gesund für mich ist. Am Ende des Tages gibt es einfach immer die Abwägung von Potenzial und Risiko. Und bei Metaverse ist aus meiner Perspektive ganz klar, das Potenzial größer als das Risiko. Was gibt es für Risiken? Natürlich das ganze Thema Realitätsverlust. Ich kann mich in der realen Welt vielleicht nicht mehr bewegen. Weil ich zum Beispiel, wenn wir wieder bei dem Thema Supermodel bleiben, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dieser Star im Metaverse zu sein, dass ich nicht mehr in der physischen Welt leben kann. Die Frage ist dann, ist das wirklich schlimm, wenn ich mein Leben weiter in der virtuellen Welt gestalten kann? Also warum denken wir Menschen, dass es ganz wichtig ist, in der realen physischen Welt klarkommen zu müssen? Warum kann ich nicht nur in meiner virtuellen Welt klarkommen? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man für sich selber treffen muss. Aber muss ich deswegen, weil es vielleicht Menschen gibt, die in der physischen Welt nicht klarkommen, muss ich deswegen verbieten, dass es eine virtuelle Welt gibt? Ist es schön, wenn Kinder damals World of Warcraft irgendwie 17 Stunden am Tag gespielt haben? Für jemanden, der Iglus im Schnee gebaut hat, wahrscheinlich nicht. Der kann sich das nicht vorstellen, weil er weiß, was für ein Gefühl es ist, in den Wald zu gehen und ein Lagerfeuer anzuzünden. Aber ging es dem Kind deswegen schlecht? In Extremsituationen ja. In Extremsituationen gab es Fälle, wo jemand quasi nicht mehr geschlafen hat und dann an Schlafmangel gestorben ist. Letztendlich aber 99% ging es wunderbar und die hatten eine tolle Kindheit. Die haben geile Abenteuer in dieser virtuellen Welt erlebt.
Jetzt sagst du, die Potenziale überwiegen die Risiken. Jetzt lass uns das mal zuspitzen auf die Frage, ein Metaverse in der Zukunft, ist das gesellschaftsfähig? Was sagst du?
Das wird der klassische Hype-Cycle sein. Es wird am Anfang ganz, ganz viel Ablehnung geben. Es wird dann einen extrem großen Hype geben. Dann eine sehr, sehr große Depressionsphase, weil zum Beispiel dann so Fälle hoch auftauchen, dass jemand aufgrund von Schlafmangel gestorben ist oder ähnliche Sachen, die dann so einen Auslöser geben, warum aus dem Hype auf einmal eine Depression wird. Und dann wird es in der breiten Masse der Bevölkerung ankommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für 70-80% der Menschheit Normalität wird, dass sie zum Beispiel im Metaverse arbeiten.
Und jetzt heißt unser Podcast ja What's Next. Das heißt, wir wollen auch wieder zurückkommen zu euch. Was bedeutet das für Next? Was bedeutet das für die Next-Strategie?
Aktuell einen direkten Impact hat das gar nicht für uns. Wir übersetzen ja jetzt erstmal das physische Ausweisdokument in ein virtuelles Dokument. Und die Strategie führen wir auch erstmal fort. Und die wird in ganz vielen klassischen Systemen genutzt. Ja, klassische Versicherung für mein Haus, klassisches Bankkonto und so weiter und so fort. Wir schaffen damit aber natürlich eine wunderbare Grundlage, eben das zu schaffen, was ich gerade eben beschrieben habe. Diese Verschmelzung von der physischen Welt mit der virtuellen Welt auf eine regulatorische Grundlage auch setzen zu können. Weil ich eben nicht noch ein physisches Ausweisdokument brauche, sondern ein virtuelles Ausweisdokument habe, was ich eben dann zum Beispiel auch nutzen kann, um in der virtuellen Welt regulatorisch konform einen Job ausführen zu können.
Ganz neue Möglichkeiten, auch für Next, wenn auch nicht in der unmittelbaren Zukunft, aber du bist enthusiastisch. Ein spannendes Gespräch. Danke dir, Benny.
Danke auch. Ciao.
Ciao.
Ideen und Innovationen und Identitäten. What's Next?